Ich danke dir, Herr, für diese Zeit. Ja, dafür, dass wir auch jetzt hier bei dem Wort dich erleben, Herr. Es geht hier einfach wirklich nur um dich und deine Gegenwart. Und ich bete, Herr, dass du gerade uns jetzt begegnest mit dem, was ich hier sage und das auch, Herr, tust, was du auf dem Herzen hast, Herr, einfach durch mich. Danke, Herr. Amen. Ich möchte mit euch heute in ein Thema reingehen. Und das Thema heißt, lebe mit der Ewigkeitsperspektive. Lebe mit der Ewigkeitsperspektive oder auch die Ewigkeit im Herzen. Das eine bedingt das andere. Und Hintergrund dafür war, dass ich diese Woche meine erste Beerdigung gehalten habe. Und die Nachbarin habe ich sehr gut gekannt. Die ist mit 89, ganz knapp 90 gestorben. Nächsten Mittwoch wäre sie 90 geworden. Ja, Mittwoch. Und ich hatte immer eine ganz tolle Beziehung zu ihr und sie war irgendwie so besonders und sie hat den Herrn so geliebt. Und wir sind eigentlich, als wir uns begegnet sind, sofort über den Glauben in Kontakt gegangen und haben uns auch ja, einfach viel darüber unterhalten, haben zusammen auch Lobpreis gemacht, haben gesungen, großer Gott, wir loben dich, solche Lieder, die alten Hymnen. Und gerade ein paar Tage vor ihrem Tod waren Antonella und ich auch nochmal in diesem Seniorenheim und haben da auch nochmal für sie gesungen. Und es war einfach rund und sie ist betend, es wurde für sie gebetet, Händchen haltend, ist hier eingeschlafen, ist beim Herrn. Und jetzt war die Beerdigung. Und es war für mich auch ein besonderer Tag, weil es ja meine erste war auch. Und da ist mir schon das Thema Tod ist irgendwie aber interessanterweise schon länger irgendwie Thema. Zum Beispiel hatte ich vor 2-3 Wochen bei einer Arbeitskollegin sind Verwandte gestorben, auch schon älter. Und auch bei meiner Arbeitskollegin hatte ich das Thema Tod auch schon länger, interessanterweise. Und dann kommen so Themen auf. Also was denkt man, wenn man über den Tod spricht? Ja? Was denken die Leute darüber? Weil erstens sprechen sie ja gar nicht so gerne drüber. Irgendwie ist mir das immer so ein bisschen stillgehalten. Das Thema Tod ist so, weiß ich nicht, rede ich nicht drüber. Jetzt haben wir drüber geredet und zum Beispiel eine Arbeitskollegin ist Muslimin und sie sagt zum Beispiel, also es ist ganz wichtig, wo du beerdigt wirst und es ist ganz wichtig auch, wer dein Nachbar ist, weil man könnte Streit bekommen im Grab. Ist tatsächlich, ich will das jetzt gar nicht werten, aber tatsächlich, man könnte im Grab Streit bekommen, weil man wird später erst geholt. Eine andere Kollegin hat gesagt, ich habe irgendwie total Angst, dass ich lebend begraben werde. Ich habe total Angst, dass ich irgendwie da rein in dieses Grab komme, in den Sarg komme, also Urnenbestattung sowieso nicht, weil da werde ich ja verbrannt, vielleicht lebend, aber ich habe total Angst, ich werde dann begraben und dann kommt die Erde und dann ja, lebe ich noch. Und dann habe ich aber auch zu ihr gesagt, es tut mir leid, aber du bist spätestens bis dahin erfroren. Weil man kommt ins Kühlhaus vorher auch, ja. Also spätestens erfroren ist man ja schon, ja. Und abgesehen davon, dass man verhungert ist und auch verdurstet ist, weil das auch ein bisschen längerer Prozess ist bei uns. Die Angst konnte ich jetzt zumindest mit dem Leben begraben dann ein bisschen nehmen auch. Aber irgendwie hat man gemerkt, da ist so ein Hemmnis darüber zu sprechen, da ist so eine Angst da. Und wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Aber irgendwie spricht man nicht so drüber. Bei der Beerdigung jetzt diese Woche habe ich ein paar Bibelverse vorgelesen und die möchte ich mit euch einfach teilen. Und zwar fangen wir an mit Psalm 39, 5 bis 8. Herr, lass mich erkennen, wie kurz mein Leben ist und dass meine Tage gezählt sind. Wie vergänglich bin ich doch? Wie begrenzt ist das Leben, das du mir gabst? Jeder Mensch, selbst der Stärkste, ist ein Hauch. Nur ein Hauch. Der vergeht. Schnell wie ein Schatten verschwindet er. Sein Tun und Treiben ist viel Lärm und um nichts. Er häuft sich Reichtümer an und weiß nicht, was einmal daraus wird. Worauf kann ich da noch hoffen? Herr, du allein bist meine Hoffnung. Und bei so einer Beerdigung, wenn man diese Urne, wie es da war, stehen sieht, dann wird einem eins klar, die Vergänglichkeit des Menschen. Auf dieser Erde zumindest. So stark ein Mensch auch gewesen sein mag, so viel er auch erreicht hat in Arbeit und sonst wie, an diesem Tag ist es erstmal hier vorbei. Der ganze Reichtum, den man angesammelt hat, man kann da gar nichts mehr von mitnehmen. Es ist einfach vorbei. Es findet einen Abschluss, wenn wir sterben. Dieser Bibeltext sagt, dass das Leben ein Hauch ist, der vergeht. Und er ist ein Hauch, der vergeht im Gegensatz, ein Hauch, im Gegensatz zu dem, was danach kommt. Das ist erst der Anfang. Danach das ist unendlich. Ich hatte vor einer Zeit bei den Royal Ranger, bei den Pfadfindern, die ich mit Antonella leite, so eine Regionalversammlung. Und da gab es Bekanntmachung. Und zuerst war es so, dass jemand ein Baby bekommen hat und das Baby ging nach vorne, also das Baby und die Mama ging nach vorne und der Papa auch und noch die Schwester. Das Baby, ups, ging nach vorne und dann, danke schön, Jesus, dass das Baby auf dieser Welt ist und wir freuen uns so sehr, dass dieses Baby da ist und. Und dann war diese Bekanntmachung fertig sozusagen und dann kam die zweite, nämlich, dass Maggie Fischer, weiß nicht, wer sie kennt, das ist meine Pastorin in Dietzenbach, gestorben ist an Krebs, ganz schlimm zum Schluss. War die zweite Bekanntmachung, Herbert, der Ehemann, der hier geblieben ist, kommt bitte nach vorne und jetzt wollen wir für dich beten. Und es war eine totale Trauer da, eine absolute Trauer für diese Frau, die einfach für Gott gearbeitet hat und so schnell an Krebs gestorben ist. Und als wir beten wollten, hat der Herbert das Mikrofon genommen, Herbert Fischer, und hat gesagt, hallo, wir sind hier nicht zum Trauern. Und dann hat er gesagt, das werde ich wirklich niemals vergessen, dann hat er gesagt, es ist da genau das Gleiche wie bei dem Baby gerade. Es ist kein Unterschied. Das Baby ist im Bauch. Und in diesem Bauch spürt es vielleicht schon, dass da was da draußen ist. Aber es sieht es noch nicht so richtig. Es spürt schon, da kommt was. Aber irgendwie denkt es auch, oh, naja, das ist das normale Leben hier und vielleicht ist da auch gar nichts. Ich meine, so viel denkt vielleicht auch ein Baby noch nicht so, aber als Bild. Und dann macht es Schnipp. Dann kommt ein Prozess und dann kommt es in eine ganz andere Welt, die es vorher nicht gekannt hat. Das ist das, was er gesagt hat. Und das ist das, was Maggie gerade erlebt hat. Sie ist an dem schönsten Ort, an dem sie sein kann. Viel besser als hier. Und ich fand das so beeindruckend, dass er das, ich glaube, sie war 4 Tage tot oder so. Ich fand das so beeindruckend, dass er das so formulieren konnte und das auch so spontan. Es war ja nichts abgeschrieben, sondern es war irgendwas, was gerade kam. Es war so vom Bewusstsein, es ist wahr. Und wir können uns freuen darüber, wie es ihr jetzt geht. Natürlich hat man Schmerzen, natürlich vermisst man, ja. Aber man muss nicht um sie trauern, weil man weiß, es geht dir gut. Und so ist es. Wenn wir unser Leben mit Jesus leben, dann können wir gewiss sein, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Ich habe jetzt mal Johannes 5, 26 noch mitgebracht als Bibelvers. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ganz klar. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das Leben hier auf dieser Erde ist nicht das Ende. Es ist der Anfang. Was passiert jetzt, wenn wir sterben? Wenn die, die an Jesus glauben, sterben, was passiert mit ihnen? Wir gehen mal zu 1. Korinther 15 ein. Das habe ich übrigens alles bei der Beerdigung auch vorgelesen. Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für ein Körper werden sie haben? Unser irdischer Körper ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Was dann begraben wird, ist unansehnlich und schwach. Was aufersteht, lässt Gottes Herrlichkeit und Kraft erkennen. begraben wird unser irdischer Körper. Aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von göttlichem Leben erfüllt ist. Denn wenn es einen sterblichen Körper gibt, dann gibt es auch einen unsterblichen. Einst steht first, meine lieben Brüder, aber ich glaube, ihr Schwester seid auch gemeint, Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes Reich kommen. Hier, das, wie ihr mich so seht, das kann nicht in Gottes Reich kommen. Was ein Glück, weil das vergeht, es ist dem Tod bestimmt. Nichts Vergängliches wird in Gottes Ewigkeit Platz haben. Ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Wollt ihr ein Geheimnis wissen? Da steht's. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle völlig umwandeln. Also natürlich stirbt ja jeder, aber es geht darum, dass wir umgewandelt werden. Denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Das hat was damit zu tun, wenn dieser tote Körper begraben wird, dann haben wir einen Geist, das sind geistliche Wesen und wir haben eine Seele. Das sind unsere Gefühle, die vom kleinsten Wissens, unser Wille, unser Verstand. Und das geht zu Gott. Und der sterbliche Körper, der bleibt hier und wir bekommen diesen anderen Körper, diesen unvergänglichen Körper. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Propheten vorausgesagt haben, das Leben hat den Tod überwunden. Ich finde das so starke Worte. Das Leben hat den Tod überwunden. Und wenn das ein Fakt ist für mein Leben, wenn das mein Bewusstsein ist für mein Leben, dann ändert sich alles. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nur dein Schrecken? Oder ich glaube, wörtlich steht der Stachel. Der Tod ist besiegt. So viel ist sicher. Und mit diesem Körper, ich habe es genauso erlebt. Boah, ich muss noch kurz was sagen, merke ich gerade. Jetzt reden wir über Tod und es ist eigentlich in dieser Gesellschaft ein ganz trauriges Thema. Aber wenn wir diese Gewissheit haben, kann man da eigentlich getrost drüber reden, ohne dass es einen trifft. Weil das, was ich da mit dem Körper gerade vorgelesen habe, und dass wir geistliche Wesen sind, ich habe das genau mit meiner Mutter erlebt. Als meine Mutter gestorben ist und ich ins Krankenhaus gekommen bin, um sie das letzte Mal zu sehen, sie war schon tot. Ich bin in den Raum reingegangen und das war für mich auch eins der prägenden Momente. Da war nur noch eine Hülle. Die war nicht mehr da. Die war einfach nicht mehr da. Es war wie irgendeine Hülle. Ich habe sie gesehen und dachte, ja, es stimmt. Gott ist real. Das war mein erster Gedanke. Gott ist real. Weil diese Hülle, da war kein Leben mehr drin. Das war nicht mehr der Mensch. Es ist nur das, dass diese sterblichen Überreste, die übrig bleiben, ja, und danach, sie hat ihr Leben Jesus gegeben, kurz vorm Tod zum Glück, war sie beim Herrn. Und ich wusste, es geht mir gut. Und ich habe sie gesehen, diese Überreste, und dachte mir, Freude. Ich habe mich gefreut für sie. Ich habe mich tatsächlich gefreut, sofort. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun dein Schrecken? Das ist der Weg eines Christen, wenn er stirbt. Das Leben ist wie eine Reise. Ich will das mal ein Beispiel nennen, wie man sich das vorstellen kann. Das Leben ist wie eine Reise und man ist auf dieser Reise und hat ein Ziel. Und das Ziel ist die Ewigkeit. Wenn man diese Reise macht, dann muss man aber wissen, wo man hin will. Wenn man nicht weiß, wo man hin will, kommt man sonst ans Ziel? Nö. Man kommt nicht ans Ziel, wenn man nicht weiß, wo man hin will. Und wenn man nicht weiß, dass das Ende des Lebens, die Ewigkeit, wie ich es gerade vorgelesen habe, in Christus sein sollte, dann kommen wir nicht ans Ziel. Das nennen wir eine Lebensversicherung. Ich weiß, wo ich hinkomme. Und Jesus ist wie so Navi. Navigationssystem. Wir wissen nicht, wo lang, wir wissen, wir wollen irgendwie in die Ewigkeit, wir wollen ans Ziel. Und Jesus sagt uns, So gehst du dahin, dann gehst du da lang, da gehst du da lang, da gehst du da lang. Nee, jetzt nicht da lang, sondern wieder da lang und da lang. Und dass wir dieses Ziel erreichen. Und wir gehen Schritt für Schritt, sind im Prozess und wir wissen, das Ziel ist der Himmel. Das Ziel ist die Ewigkeit. Und wenn ich weiß, dass ich mit Gott gehe, dann kann ich mein Leben hier anders gestalten. Wenn ich weiß, dass mein Ziel schon klar ist, dann kann ich mein Leben anders gestalten. Wenn ich diese Gewissheit habe, ich bin beim Herrn, dann muss ich mich nicht mehr um mich selber drehen und kümmern, dass es mir irgendwie gut geht und sonst dieses ganze Zeug, das, oh, ich will, sondern ich kann dann anfangen und kann den Menschen helfen, dass sie Freiheit bekommen, dass sie Freiheit erleben durch diese Gegenwart Gottes, diese Liebe, dass sie mit Jesus auch unterwegs sind und dass sie diese Ewigkeit auch erreichen. Es geht auch dann nicht, natürlich nicht darum, hier zu warten, irgendwie, wenn ich weiß, ich komme schon da an. Dann andere Variante, ne, man wartet dann einfach, wartet, bis es dann passiert. Ja, die Ewigkeit, ne, die kriegt mich dann, ich werde dann beim Herrn sein und dann warte ich halt so lang. Das ist nicht das Ziel, sondern es geht darum, den Menschen zu helfen, Gott zu erleben und sie mit zu begleiten auf diesem Weg in diese Ewigkeit. Und dahin sind wir unterwegs. 2. Korinther 5, 8 bis 10. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Also ich habe da total Lust drauf, wirklich. Daher haben wir auch nur ein Ziel. Daher, weil das unser Ziel ist. Deswegen haben wir nur ein Ziel für hier, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Jesus erscheinen, vor Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Also nochmal, Vers 10. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. So, jetzt kommen wir ein bisschen weiter. Also dieser Bibeltext sagt, ich möchte eigentlich zu Hause sein. Er spricht sogar davon, dass hier die Fremde ist und dort die Heimat. Weil dort geht es uns einfach viel besser. Aber da steckt noch mehr drin. Da steht dran, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl vor Christus erscheinen. Da geht es natürlich um Christen. Ne? Es geht Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Das Wort Richterstuhl, ich finde es ein bisschen schlecht wiedergegeben, weil da geht es überhaupt nicht um Gericht bei diesem Wort. Sondern es geht eigentlich eher so ein eine Empore ist das Wort gemeint, etwas, wo man hochblickt, weil es wird kein Gericht geben für Christen, ganz eindeutig. Komme ich jetzt auch später nochmal dazu, es wird kein Gericht geben für Christus. Wenn wir mit Jesus zusammenleben, dann sind unsere Sünden vergeben, wir kommen nicht ins Gericht. Komme ich gleich nochmal dazu. Und dennoch wird es offengelegt, was wir getan haben. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Also es gibt einen Lohn. Das heißt, wenn wir sterben, kommen wir zu Jesus, zu seinem Thron. Und dort wird schon geguckt, was hast du getan? Und dafür werden wir einen Lohn erhalten. Und dann, ob es nun gut oder böse war, das Wort böse ist das Wort, griechische Wort Kakos und meint von schlechter Art bzw. Qualität. Das heißt nicht so, wie es sein sollte. Untauglich, untüchtig, unbrauchbar, schlecht, schlimm, kann auch böse sein, nichtsnutzig. Also ich würde es eher als wertlos definieren. Man denkt sich, das ist immer böse. Ne? Wie viel Mal habe ich meinen, was weiß ich, geschlagen oder wie viele Einbrüche habe ich getan oder so. Das ist weniger das Thema. Es geht darum, dass es unbrauchbar ist. Für Gott, das ist das Thema. Und wir werden einen Lohn dafür erhalten. Aber es hat nichts mit Errettung zu tun. Das möchte ich jetzt nochmal genau zeigen In Epheser, 2,10, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ich will das nochmal wirklich als Flock reinsetzen. Ihr verdankt eure Errettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Aus diesen Werken, wo ich gerade gesprochen habe, kannst du dich nicht erretten. Ja, ganz eindeutig. 95% wissen, dass die hier sitzen. Ich möchte es aber trotzdem nochmal ganz genau sagen, dass es klar ist. Ja? Du kannst so viel tun, wie du willst, du wirst dadurch nicht gerettet. Das ist ganz eindeutig. Es ist die Gnade Gottes, die es getan hat. Die Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk, das wir empfangen. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, diese Errettung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas sich groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und jetzt kommt, warum ich das nochmal vorgelesen habe. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Alles, was du an Tag tust, ist vorbereitet. Alles, für das du einen Lohn bekommen sollst, ist vorbereitet. Er hat es vorbereitet. An uns ist es nun, dass wir das Vorbereitete auszuführen. Und das ist das, was vorbereitet ist und wir es ausführen, dafür bekommen wir den Lohn. Also wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, ich komme später nochmal dazu, dann ist das der Weg. Wir sind frei von aller Schuld, das ist ein Geschenk. Es ist das Geschenk der Gnade. Man kann sich das vorstellen wie mit diesem Seil. Ihr habt euch ja schon gefragt, was das ist wahrscheinlich. Ne? Es ist jetzt hier keine Baustelle gerade. Das Seil, wie ihr seht, hat hier vorne so ein Stück. Es geht da vorne rum, dann geht es hier einmal ganz drumherum, geht dahinter und es soll so ein bisschen zeigen, wie die Ewigkeit aussieht. Das ist das Leben hier auf dieser Erde. Und das, wo es da lang geht hier, überall bis in die Unendlichkeit, ist das Leben, was danach kommt. Und das, was wir hier tun, in diesem Leben, ist entscheidend für das, was in der Ewigkeit geschieht. Ich habe es gerade vorgelesen. Es ist entscheidend. Und du bist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wo du gerade bist, du bist vielleicht hier am Anfang, du bist vielleicht auch schon ein bisschen weiter, oder wo auch immer du bist, wir tendieren dazu, entweder zurückzuschauen. Und dann schauen wir zurück, ich kann nicht, weil. Weil das ist in meinem Leben passiert, deswegen kann ich jetzt nicht. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Das, ja, da ist mir das passiert, da war der schlecht zu mir, da habe ich die Verletzung. Deswegen kann ich nicht. Es gibt auch andere, die gucken hierhin. Gucken auch schon ganz viele. Na, wenn ich dann mal genug gearbeitet habe und dann mal so in die Rente gehe, ah, dann werde ich mal richtig mal mich ausruhen und dann wird alles super. Und na, dann kann ich mir was leisten. Da habe ich ja gar nichts dagegen. Aber was ist mit dem ganzen Rest, der dann noch kommt? Oder du bist irgendwie hier in der Mitte und guckst, naja, ich will jetzt das. Dann will ich das, dann will ich das, dann will ich das, dann will ich das und dann das und dann, ach ja, das auch noch und das will ich auch noch und dann will ich ja noch da und, aber hat das irgendwas dann zu tun mit dem, was? Es gibt auch noch einen Satz, den man sagt, wenn hier zum Beispiel sagt man, weil du das jetzt gemacht hast, wirst du es hier bereuen. Kennt ihr? Das wirst du noch bereuen. Kennt ihr den Satz? Ja? Weil du das hier gemacht hast, wirst du das noch bereuen. Aber die Frage ist, weil du das hier gemacht oder auch nicht gemacht hast, wirst du es vielleicht hier bereuen, hier bereuen, hier bereuen, hier bereuen, hier bereuen und hier bereuen und hier und hier und hier und hier und hier auch noch. Und das ist das, wovon ich hier gerade spreche. Das ist das, wovon ich gerade spreche. Wir sind ewige Menschen. Und das ist nur ein Fitzel, das ist nur ein Hauch. Und der Grund, warum ich das so eindringlich spreche, ist, Ich möchte, wir, Gott möchte nicht, dass du es in Ewigkeit bereust. Es wäre doch fatal, oder? Eins ist sicher. Und wenn eins sicher ist, ist es der Tod. Der Tod ist todsicher. Aber wenn du sagst, ich weiß, naja, der Tod ist todsicher, das stimmt, aber wenn ich dann frage, ja, und was passiert dann, wie ist es dann, ja, das weiß ich nicht, aber bist du dafür vorbereitet? Nee, also, nee, auch nicht. Aber wenn doch das Wichtigste ist, um was es eigentlich geht, sollte man doch gerade dann vorbereitet sein. Es gibt doch dann eigentlich nichts Wichtigeres im Leben, vorbereitet zu sein und vielleicht sogar, nee, nicht nur vielleicht, und ganz wichtig, auch das, was ich alles vorgelesen habe, dieser himmlische Körper, der gilt für Christen. Der gilt dafür, dass du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Ich komme da noch dazu. Und deswegen prüf dich doch. Prüf dich. Wo habe ich die Ewigkeitsperspektive? Wo habe ich in meinem Leben die Ewigkeitsperspektive und gucke, und das, was ich tue, tue ich für diese Ewigkeit. Und wo in meinem Leben ist die Perspektive auf Vergangenheit, auf das Jetzt oder auf kurz vor dem Tod? Prüf dich und schau und treff eine Entscheidung. Das würde ich dir raten, du bist frei, es zu tun, und treff eine Entscheidung, das zu tun, was für die Ewigkeit zählt. Das geht hier nicht um Druck. Es ist nicht das Thema, dass ich dir irgendwie Druck machen will oder sonst was. Ich will dir nur eine Perspektive zeigen und dir ermöglichen, aus dieser Ewigkeitsperspektive im Jetzt zu leben. In Offenbarung 19 steht: Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Das ist ein Bild, das Lamm steht für Jesus und sein Weib oder auch seine Braut, das ist die Gemeinde, hat sich bereit gemacht. Das ist auch die Aufforderung, mach dich bereit, dann kannst du dich freuen. Und ihr, der Braut, wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Es ist eine Hochzeit, es spricht von einer Hochzeit. Und die Braut, das können wir alle Männer sagen, ich bin eine Braut, nein, das braucht ihr jetzt nicht. Aber tatsächlich, auch Männer sind in diesem Falle eine Braut. Frauen fällt dieses Bild irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie leichter. Aber wir alle sind die Braut Christi. Und wenn diese Hochzeit kommt, wenn der Herr wiederkommt und wir vereint sind mit ihm zusammen leben, dann werden wir dieses Kleid tragen. Und diese Leinwand, also dieses Kleid, Leinenkleid, sind die gerechten Taten, das weiß daran. Das, was du tust, hat Auswirkungen und so wirst du dann da stehen. Und er spricht zu mir: Schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: It's no fake, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und diese Perspektive sollen wir haben. Wir werden beim Herrn sein. Und so wie du dich für das Leben entscheidest, so wirst du da stehen. Wie du dich hier im Leben entscheidest, so wirst du dort stehen. Ich sage es nochmal, wenn es todsicher ist, dass der Tod geschieht, dann solltest du dir auch sicher sein, dass du dazu bereit bist. Und es geht darum, also wir haben ja von diesem Richterstuhl gesprochen, vor dem wir erscheinen werden, und dass wir alle unsere Werke vor ihm bringen werden. Und natürlich wird da auch das Wort gerichtet, aber nicht falsch verstehen. Natürlich ist das ein Ort, an dem eine Entscheidung getroffen wird, ne, für unseren Lohn. Aber es geht nicht um Gericht. Das Gericht ist ein anderes Thema, weil Gott ist auch ein Richter. Und da ist er eindeutig. Da ist er eindeutig und es geht in diesem Gericht, das er hält, um Sünde. Gott ist heilig, er ist nur Liebe und es kann das Böse sich ihm nicht nahen. Wir können nicht zu ihm kommen, wenn wir irgendetwas, egal was es ist, Böses getan haben. Und wenn es nur der Kugelschreiber von deiner Arbeit mitgenommen ist. Es ist völlig egal, weil Gott einfach nur gut ist. Und da ist diese Wand, da ist diese Mauer. Deswegen ist Jesus gekommen. Deswegen ist Jesus gekommen, um diese Mauer zu entfernen. Jesus ist gekommen für dich und für mich, um diese sogenannte Sünde. Das griechische Wort heißt Zielverfehlung. Das, was wir falsch gemacht haben, auf sich zu nehmen, damit wir frei sein können. Und wenn wir das annehmen, das, was er getan hat am Kreuz, dann kommen wir nicht ins Gericht, sagt Hebräer. Wir kommen nicht ins Gericht. Das ist die Grundbedingung. Das ist die Grundbedingung, die erfüllt sein muss, dass das, was ich gerade alles vorgelesen habe, dieser himmlische Körper, das alles stattfindet. In Römer 10, 9 bis 10, da sagt es die Bibel eindeutig, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden, dann wirst du nicht mehr in dieses Gericht kommen. Also, das ist die Grundbedingung. Wir zählen sie mal auf zusammen. Ja? Viele wissen es schon, aber es ist einfach wichtig, das jetzt nochmal sich anzugucken. Erste Grundbedingung, Jesus ist der Herr. Das bedeutet, dass ich diese Ewigkeitsperspektive habe und dass ich sage, okay, hier mein Leben, auf dieser Erde, nämlich da, werde ich so ausrichten, dass ich die Ewigkeit mit dir verbringe und ich werde so ausrichten, dass ich das tue, wie du es möchtest, dass ich da hinkomme. Und das sind eine gute Sachen. Das ist ja ist eine Win-Win-Situation. Ja, es ist keine, dafür muss ich was Schlimmes, sondern es ist Win-Win-Situation. Ja, Gott hilft mir, mein Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und dafür ja, habe ich die Ewigkeit bei ihm. Das ist frohe Botschaft, nennt man das. Ja, es ist Win-Win-Situation. So. Und das Zweite ist, man muss mit dem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Das bedeutet, auch dann, ich habe ewiges Leben. Es gibt eine Auferweckung und es bedeutet auch, vor der Auferweckung kam nämlich das Kreuz Jesu. Das bedeutet, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass ich nicht mehr diesen ganzen Müll haben muss, sondern dass ich frei bin vor dir. Vers 10, denn man wird für gerecht erklärt, gerecht, nicht mehr Gericht, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet. Wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Das ist die Grundbedingung. Um das zu erleben, von dem ich die ganze Zeit spreche. Und ich würde dir wirklich von Herzen mitgeben, dass du schaust, dass du das erfüllst. Dass du schaust, dass du dein Leben klärst, um diese Ewigkeit ins Auge zu nehmen und nicht mehr diesen kleinen Hauch, der in der Perspektive der Ewigkeit eh gleich vorbei ist. Ich hatte da so ein prägendes Erlebnis und das möchte ich euch noch erzählen. Und zwar gab es eine Beerdigung von Henning Kranz. Henning Kranz, weiß nicht, wer ihn kennt, war absoluter Ranger auch wieder. Und war aber auch der Gemeindegründer in Mühltal von der EFG. Und ich habe den Mann einfach geliebt. Und Henning Kranz ist gestorben, war auch schon satt mit den Jahren, ist gestorben und es gab die Beerdigungsfeier. Und ich war bei dieser Beerdigungsfeier und ich weiß nicht, Antonella, es waren 300, 400 Leute da gefühlt. Ich weiß es nicht, es war so voll, dass nicht alle in diesen Saal reingepasst hatten. Und ich 2 Stunden stehen musste, so voll war es. Ja. Es waren so viele Menschen da. Und ich persönlich habe Henning gar nicht so oft erlebt, aber jedes Mal, wenn ich ihn erlebt hatte in meinem Leben, ich bin mit irgendeiner Frage gekommen, es hat, egal was mich irgendwie beschäftigt hat, ich weiß gar nicht, ich habe ihn gesehen und dachte, ich muss ihn das jetzt fragen. Und ich habe immer gefühlt die richtige Antwort bekommen. Und dann waren wir in dieser Beerdigungsfeier, die war nach 2 Stunden noch gar nicht fertig, wir hatten einen Termin, mussten gehen, einer nach dem anderen. Ich bin Henning so dankbar, dass. Mir ging es schlecht, er hat mir geholfen. Ich war fertig, er kam. Es war ein Lieder für ihn gespielt. Es war eins nach dem anderen, wo er wirklich geehrt wurde für sein Lebenswerk. Und ich bin von der Beerdigungsfeier zurückgegangen und hab mir gedacht, was passiert, wenn ich sterbe? Was werden die Menschen sagen? Was werden die Menschen von meinem Leben sagen? Und ich sage das jetzt nicht, um dich irgendwie in Depression reinzuführen, oh je, mein blödes Leben, sondern es geht darum, ja, dass wir uns die Ewigkeit anschauen und zu gucken, wo können wir Frucht bringen? Wo können wir helfen? Und das ist nicht immer leicht, ich komme jetzt gleich nochmal dazu. Aber aber wenn wir die ganze Zeit zurückschauen, wenn wir zurückschauen, passiert nichts. Wenn wir im Jetzt schauen, passiert da auch nichts. Wenn wir auf unsere Rente schauen, weiß nicht, ja, gucke ich auch natürlich, aber weiß nicht. Aber wenn wir in die Ewigkeit schauen und aus dieser Perspektive zurückschauen, dann sehen wir, hey, ich muss das klären, ich muss das ändern, ich muss da was tun, ich muss da. Und das ist das, was mir da passiert ist. Ich habe gemerkt, ich muss klären. Ich muss klären. Ich muss meine Beziehung zur Gemeinde klären. Ich muss meine Haltung zu meinen Mitmenschen klären. Ich muss das, was mich von früher immer noch irgendwie festhält, muss ich ablegen. Und das ist nicht immer leicht. Und ich habe heute Morgen, als ich mir diesen Text nochmal angeguckt habe, den ich hier aufgeschrieben habe, sind mir zwei Bilder eingefallen. Es ist nicht immer leicht, weil wenn Probleme kommen, dann neigen wir zurückzuschrecken. Und mir sind zwei Bibelstellen eingefallen dazu. Das eine, erst das andere, ist das Nadelöhr. Es ist manchmal so schwer, ich will jetzt nicht diese ganze Bibelstelle, aber es ist manchmal durch das Reich Gottes, kommt man wie durch das Nadelöhr. Es ist so eng und es tut manchmal wirklich weh, eine Entscheidung zu treffen für die Ewigkeit. Manchmal ist es total schwer, weil innen drin alles Nein ruft. Weil meine Seele sagt, ja, ich will nicht, ich bin sauer, ich bin was weiß ich. Das andere Bild ist der schmale und der breite Weg. Und Gott sagt ja ganz klar, wir kommen nur durch den schmalen Weg zu ihm, in diese Ewigkeit. Ganz eindeutig. Und der breite Weg, der ist halt so breit und der ist so, der manifestiert sich manchmal so im Leben oder möchte es. Ja, ich werde angemotzt und will halt zurückmotzen. Ich will das und das und dann, nee, das ist der breite Weg. Nee, da gehe ich mit Härte dagegen. Und dieser schmale Weg ist ein ganz anderer. Der ist das Gegenteil. Und es tut manchmal so weh und ist manchmal so eng. Manchmal ist dieser schmale Weg so eng, weil es einem schwerfällt. Und ich habe da auch eine Bibelstelle dazu und ich möchte es euch erklären. Gott ist Liebe. Ja? Das ist das Fundament. Und trotzdem erzieht er uns. Und das auch manchmal mit Strenge. Und das gehört einfach auch dazu. Und ich möchte euch da mit reinnehmen. Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt. Es geht noch nicht um Leben und Tod. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Das ist dieser schmale Weg. Manchmal ist es einfach so. Und das tut dann auch manchmal weh. Lest man noch nicht weiter. Wenn ich meine Kinder, weil das ist für Nichtchristen ist das Thema, ist das überhaupt kein Problem. Für Christen ist diese Bibelstelle manchmal total schwer zu greifen. Weil man denkt, oh, jetzt straft mich Gott. Das ist nicht das Thema. Wir reden hier von Konsequenzen in deinem Leben. Und wenn du Kinder hast, dann denk mal an den Alltag mit deinen Kindern. Wie oft musst du aus Liebe deine Kinder zurechtweisen? Wenn du mich fragst, zu oft, ja. Aber man muss es tun. Aus Liebe. Also, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge. Nee, das geht nicht. Kannst du nicht machen. So, das kann ich nicht durchgehen lassen. Das ist der breite Weg. nee, es ist jetzt für dich wichtig, durch das Nadelöhr zu gehen. Auch wenn es weh tut. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Warum hat das was mit Ewigkeit zu tun? Weil das entscheidend für die Ewigkeit ist. Genau das. Da, wenn du da durchgehst, das möchte ich jetzt auch, ist ein bisschen prophetisch auch noch, wenn du da durchgehst, danach ist die Fülle, weil du da durchgegangen bist. Danach ist das, da ist das Leben drin. Im breiten Weg ist kein Leben. Aber wenn du da durchgehst, dann wirst du den Lohn empfangen. 2. Korinther 4, 17 bis 18. Denn das schnell vorübergehende Leichte, unser Bedrängnis, bewirkt ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also, das kann, also eigentlich kann mich das total ärgern, könnte. Wie schnell vorübergehend leichte meine Bedrängnis. Hey, mir geht's. Wie schnell vorübergehend. Mir geht's wirklich. Aber auch hier drauf bezogen, ne? Für den Augenblick ist es furchtbar. Auf diese Ewigkeit bezogen ist es ein Hauch. Man kann sich, egal was es ist ein Hauch. Und wenn es todkrank ist, tatsächlich, ist es trotzdem im Hauch. Schnell vorübergehende Leichte meiner Bedrängnis bewirkt ein über die Maßen, man kann es größer nicht sagen, über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Wenn ich da durchgehe, durch dieses Nadelöhr, kriege ich dieses überreiche, ewige Gewicht von Herrlichkeit. Und wie komme ich da durch? Wie schaffe ich es, da durchzukommen? Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, aber das Unsichtbare ist ewig. Ist doch eindeutig. Das ist der Weg. Und für deine Entscheidung, manche von euch sind vor großen Entscheidungen, schau es dir an. Was bedeutet das, wenn du das tust? Für die Ewigkeit. Und das in jeder Entscheidung. Wir schauen in diesen Situationen, die wir sind, nicht an, was wir wollen, sondern das, was ewig wirkt. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Und Gott ist einfach heute hier, um dir bei einer Entscheidung zu helfen. Er ist hier, um dir zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu tun. Er hat Werke vorbereitet. Das geht gar nicht aus dir selbst, sondern er ist hier. Und er hat ein Werk vorbereitet. Und egal, ob du hier sitzt und noch nie bewusst gesagt hast, ja, Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Oder ob du das schon getan hast und dafür aber nicht die Ewigkeit im Blick hattest. Gott ist hier, um dir zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, wenn du noch nie in deinem Leben wirklich gesagt hast, Jesus, sei mein Herr, sei du mein Herr. Ich glaube, du bist wirklich am Kreuz für mich gestorben und ich möchte wirklich mein Leben dir geben, dass, ja, dass ich diese Ewigkeit erreiche. Wenn du das noch nie getan hast, dann kannst du das heute, kannst du das jetzt tun. Wenn du das vielleicht schon mal getan hast, aber du merkst, es ist irgendwie weg, es ist verflossen und es hat keine Substanz mehr in meinem Leben. Ich habe Gott verlassen und das wieder auffrischen möchtest, wieder neu tun möchtest, dann kannst du das auch tun. Und vielleicht können wir einfach mal kurz die Augen schließen. Und jetzt kannst du mal prüfen, dich selber prüfen, was ob das das ist, was du machen möchtest. Prüfe einfach das, was ich gerade gesagt habe. Und ich möchte euch ein gemeinsames Gebet anbieten. Und vielleicht können einfach die anderen, dann sind die anderen, können die anderen mitbeten. Und wir wollen das Gebet zusammen sprechen. Und wenn du das möchtest, dann bete einfach mit. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Du hast meine Sünden auf dich genommen. Und ich nehme das an für mein Leben. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wirst. Und ich entscheide mich, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Wirke du in mein Leben rein und entscheide, was ich tun soll. Ich danke dir, dass du die Tür zum Vater bist. Und ich habe verstanden, dass ich jetzt frei bin und der Weg zu Gott, dem Vater, frei ist. Und Vater, hier bin ich. Danke, Herr. Amen. Danke, Herr.